Magazin International.
Herzlich willkommen beim Magazin International von Radio Flora im Internetradio oder am Computer unter www.radioflora.de. Im Studio heute Axel Kleinecke. Wie vor zwei Wochen schon einmal heißt unser Thema heute im Magazin International wieder Fluchtursachen. Hatten wir in der ersten Sendung zu diesem Thema eher politische Aspekte und die Standpunkte von Hilfsorganisationen im Blick, so geht es heute um die detaillierte Analyse aus wirtschaftspolitischer Sicht. Im Gespräch mit Helmut Asche, Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe, werden wir die wirtschaftlichen Hintergründe von Fluchtursachen in einzelnen afrikanischen Ländern und anhand einzelner beispielhafter Wirtschaftsbereiche untersuchen. Helmut Asche lehrte vor seinem Ruhestand zuletzt seit 2011 als Honorarprofessor am Institut für Ethnologie und Entwicklungshilfe an der Universität Mainz und er war von 2012 bis 2014 Leiter des Deutschen Evaluationsinstituts der Entwicklungszusammenarbeit, abgekürzt DEWAL, beim Entwicklungsministerium. Vorher, am Anfang seiner Karriere, war er von 1986 bis 1998 als volkswirtschaftlicher und sozialpolitischer Berater der Regierungen in Burkina Faso, Ruanda und Kenia in Afrika tätig. Durch seine Erfahrungen in Afrika und als Mitglied der Grünen hat er eine kritische Sicht auf die deutsche und europäische Handels- und Entwicklungspolitik entwickelt, deren Problematik er in unserem Gespräch an einzelnen Beispielen darlegen wird. Vor dem Gespräch zunächst noch eine kurze Einführung in die Thematik, in der heutigen Sendung ja die wirtschaftlichen Fluchtursachen im Vordergrund stehen. In seinen Publikationen betont Helmut Asche, dass es nicht die ganz Armen, die Verelendeten sind, die als Flüchtlinge zu uns kommen, denn die haben weder die seelische Kraft zum Aufbruch noch die Mittel, um die Fluchthelfer, ohne die es nicht geht, zu bezahlen. Es sind häufig Bauern, Fischer oder kleinere Gewerbetreibende, deren Betrieben durch die europäische Wirtschaftspolitik, durch subventionierte europäische Agrarprodukte, durch die großen Fischfangflotten aus Europa und durch industrielle Billigprodukte die Existenzgrundlage entzogen wurde. Im eigenen Land sehen sie nun keine Perspektive mehr für sich und ihre Familie. Gerade kleinere und mittlere Betriebe fallen leicht solchen Handelsabkommen zum Opfer, die afrikanische Länder in Knebelverträgen zur Abnahme der Billigprodukte aus Europa zwingen. Dadurch wird oft das, was mit Eigeninitiative und europäischer Entwicklungshilfe im Lande mühsam aufgebaut wurde, wieder eingerissen. Afrikanische Länder, die bereits auf dem Weg in wirtschaftliche Selbstständigkeit waren, werden wieder zurückgeworfen in koloniale Abhängigkeit. In der Folge bluten sie buchstäblich aus. Rohstoffe, die sie selbst verarbeiten müssten, werden ihnen billig entzogen und Menschen, die ihre Volkswirtschaft nicht mehr ernähren kann, verlassen das Land. Aus kurzsichtigem und profitoptimiertem Kalkül werden die Rohstoffe aus Afrika bei uns gerne genommen und wertschöpfend verarbeitet. Die dadurch freigestellten Arbeitskräfte, die Menschen, will man in Europa aber nicht haben. Ich begrüße jetzt zu unserem Thema am Telefon den Afrika-Spezialisten und langjährigen Kenner der wirtschaftlichen und politischen Situation vieler Einzelländer in Afrika, Herrn Professor Dr. Asche. Herr Professor Asche, könnten Sie sich vielleicht zunächst kurz selbst vorstellen und einen Überblick über Ihre früheren Tätigkeiten in Afrika geben?
Ja, ich danke zunächst für die Einladung, Herr Kleinecke. Ich bin in Hannover zur Schule gegangen und habe dann in Berlin studiert, nachdem ich am Ratsgymnasium mein Abi gemacht habe, und bin dann nach einer Assistententätigkeit in Berlin nach Afrika gegangen als gelernter Volkswirt und Soziologe. Die ersten Besuche begannen relativ früh. Ich bin das erste Mal in Afrika gelandet im Jahr 1980, und zwar in Bamako in Mali und in der Elfenbeinküste. Mali war damals ein außerordentlich beschauliches afrikanisches Land. Natürlich Sahel trocken und staubig, aber gut zu bereisen, friedlich und angenehm. Ebenso die Elfenbeinküste. Das ist in beiden Ländern und wie jeder Ihrer Hörer weiß, in Mali ganz besonders heute nicht mehr der Fall. Und danach bin ich dann 1985, 86 in verschiedenen afrikanischen Ländern als sogenannter volkswirtschaftlicher Regierungsberater tätig gewesen für die damalige Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, heute GIZ, also Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und zwar, wenn wir den ersten Landeplatz im Blick behalten, dann gleich nebendran in Ouagadougou, im Burkina Faso, in Kigali, in Ruanda und zum Schluss nochmal in Kenia, in Nairobi, und habe zwischendrin und bis zum heutigen Tage sicherlich 20 bis 25 afrikanische Länder bereist.
Ja, da haben Sie da aber sehr unterschiedliche Regierungen und Regime kennengelernt. Haben Sie da politische Konflikte mit sich selbst auch, politische Probleme vielleicht gehabt bei der Beratung?
Diese Jahre in Afrika waren eine richtige Achterbahn. Wie schon gesagt, in Mali und der Elfenbeinküste hatte das ganz friedvoll und hochinteressant angefangen, sich die damaligen Kakaoökonomie in der Elfenbeinküste etwas näher anzusehen, die Kulturen entlang des Niger in Mali und so fort. Aber im Ernst, schon der Einsatz in Burkina Faso war mit einem hohen politischen Pendelschlag verbunden. Wie sich vielleicht einige erinnern mögen, war in den 80er Jahren, also genau in der Zeit, in der ich auch da war, der Präsident Thomas Sankara am Ruder nach einem Militärputsch, der Afrika und seinem eigenen Land natürlich in erster Linie, dass er dann auch von Obervolta in Burkina Faso, in das Land der Aufrechten, umbenannt hatte, einen Entwicklungsweg verordnen, der auf Eigenständigkeit, Unabhängigkeit vom Westen und natürlich insbesondere von der früheren Kolonialmacht Frankreich hinauslaufen sollte. Der hatte da unglaublich viele gute Ideen. Er hatte viele Ideen zum Beispiel zur Geschlechtergleichberechtigung. Also er war ein sehr früher Genderpolitiker, lange bevor das Wort überhaupt geprägt wurde. Er war ein früher Verfechter des Umweltschutzes und auch der aktiven Wiederbegrünung von Landstrichen. Und all dies hat ihm eine Reputation in Afrika angetragen, die bis heute andauert. Also wo immer ich in Afrika lande, trifft man heute noch junge Menschen, die Thomas Sankara-T-Shirts tragen. Und der ist dann im Oktober 87 ermordet worden, 300 Meter von meinem Büro im Ministerium entfernt. Ich bin dann im Kugelhagel nach Hause geflohen und konnte da das erste Mal von Glück sagen, dass wenigstens ich mit dem Leben davon gekommen bin. Also da fing es dramatisch an und so ging es dann in den anderen Ländern weiter.
Das ist wirklich verständlich ja auch aus der sehr unterschiedlichen politischen Situation in den verschiedenen Ländern Afrikas. Aber wenn wir jetzt auf unser Thema Fluchtursachen kommen, dann wäre doch die Frage, wie Sie die Lebensumstände der Menschen in diesen Ländern erlebt haben und welche Gründe sich daraus für die Wanderungsbewegungen ergeben. Was bringt die Menschen in Afrika dazu, ihr vertrautes Zuhause aufzugeben und in eine ungewisse fremde Welt aufzubrechen?
Wie wir alle wissen, ist dieses Thema Fluchtursachen außerordentlich komplex. Wenn ich für einen Moment anknüpfen kann an das, was ich gerade beispielhaft zu Burkina Faso gesagt habe. Das, was der damalige Präsident, und das macht ihn eben bis heute so beliebt, auf dem ganzen Kontinent versucht hatte, war einen eigenständigen Entwicklungsweg, sowohl für die Landwirtschaft als auch fürs Gewerbe, anzustoßen. Den hat es eben sowohl in dem Land als auch in den wenigsten anderen Ländern davor oder danach gegeben. Also die Ausnahmen sind eben wirklich gezählt. Das heißt, wir haben keine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung, also geschweige denn einen regelrechten Aufschwung oder Boom, wie wir den in den ostasiatischen Ländern gehabt haben, Taiwan, Hongkong, Südkorea, Singapur, Länder, die ich davor bereist hatte, und dann nachfolgend natürlich China und einige andere. Dieses ostasiatische Wunder ist eben in Afrika also höchstens mal hier und dort repliziert worden. Das ist vielleicht der allgemeinste Grund dafür, dass wir zurzeit diese Wanderungsbewegung erleben. Aber wie wir wissen, spaltet sich das natürlich in einer Reihe von einzelnen Bestimmungsgründen auf, friedfertige und weniger friedfertige.
Ja, Kriege sind sicherlich eine ganz häufige Ursache, und wir sehen das in Nordsyrien, wo das wir heute mal ausschließen wollen, weil da sind natürlich die Gründe ganz offensichtlich zunächst mal mit diesem Krieg. Aber in Afrika gibt es auch Regionen, die jahrelang von Kriegen überzogen worden sind, und andere Staaten, die friedlicher waren. Es gibt aber Diktatoren, und es gibt auch Regime, die vorgeben, sozialistisch zu sein und im Volkswohl zu handeln. Sie haben das alles wahrscheinlich kennengelernt, und vielleicht können Sie noch ein paar Beispiele über Fluchtursachen auf der einen oder anderen Seite nennen.
Ja gut, also die krassesten Beispiele sind zum Beispiel Somalia, das seit langer Zeit, seit dem Sturz des Diktators Siad Barre in den 90er Jahren eigentlich kein Staat mehr ist, sondern ganz allmählich einer zu werden versucht, wieder zerrissen von Bürgerkriegen. Das sind natürlich die nordafrikanischen Länder, Libyen selber, auch wenn es also hauptsächlich ein Transitland ist, der Sudan, dann, obwohl das kein offener Krieg war und ist, in den letzten Jahren Eritrea, was pro Kopf unter allen afrikanischen Ländern die höchste Flüchtlingsrate hat, da fliehen die Bewohner vor einem diktatorischen Regime, was einen Kriegszustand mit Äthiopien, einen latenten Kriegszustand mit Äthiopien, lange Zeit künstlich aufrechterhalten hat, und wo jeder Jugendliche, speziell jeder männliche Jugendliche, in den Militärdienst gezwungen wurde, da aber kaum auch nur richtig zu essen bekam. Das sind die krassen Fälle. Ich mache vielleicht mal eine kleine Box zu Eritrea, bevor ich mit den anderen Ländern weitermache. Wir haben in Afrika zurzeit große Hoffnung, dass der Strom der Eritreer nach Europa abreißt, denn er war in dieser Form für uns wirklich und für das Land selbst in erster Linie absolut nicht verträglich.
Ja, das blutet ja auch aus.
Genau, das Land blutet aus. Es sind immer die mobilsten und fittesten, die sich als Erste davon machen. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Und jetzt ist aber glücklicherweise im benachbarten Äthiopien, von dem sich Eritrea ja erst vor einigen Jahrzehnten getrennt hatte, ein neuer Premierminister an die Macht gekommen, Abiy, ein außerordentlich fitter Politiker, der als ersten Schritt sofort erstmal einen Aussöhnungsprozess mit Eritrea auf den Weg gebracht hat, sich sofort nach Asmara begeben hat, den eritreischen Machthaber Afewerki gleich umgekehrt nach Addis Abeba eingeladen hat, also die reinste Shuttle-Diplomatie im Friedenssinne. Er hat einen Schiedsspruch der UN wegen eines kleinen strittigen Zipfels endlich anerkannt, sodass wir da die Hoffnung haben, dass diese Fluchtursache vielleicht in absehbarer Zeit abgestellt oder geschlossen werden kann. Und damit kann ich die Box auch zumachen. Aber dann geht es natürlich mit einer ganzen Reihe von anderen Ländern weiter, in denen sich die wirtschaftlichen Fluchtgründe und die politischen Fluchtgründe mischen.
Eine Frage nochmal zu Eritrea. Ja. Das ist ja doch vielleicht, ist das vielleicht vergleichbar ein bisschen mit Nordkorea in der politischen Struktur und in der Unfreiheit im Lande selbst?
Also Eritrea war und ist das Nordkorea Afrikas, mal abgesehen davon, dass die beiden Herren Diktatoren natürlich aufs Trefflichste zusammenarbeiten. Und da gibt es sehr, sehr starke Parallelen, die dazu geführt haben, dass sich eben so viele Menschen aus Eritrea davon gemacht haben. Ne? Aber wenn ich rüber nach Westafrika springe, dort kommen ganz viele Flüchtlinge, auch aus Ländern, die wir im politischen Sinne eben ganz anders als das, über das wir gerade geredet haben, als stabil, relativ demokratisch und fortschrittlich einstufen. Ich fange mal mit einem krassen Beispiel an, Senegal. Der Senegal ist seit vielen Jahrzehnten eines der Länder, die demokratische Regierungswechsel alle paar Jahre kennen unter friedlichen Umständen, in denen es eine freie Presse gibt, in denen auch Religionen nicht unterdrückt werden. Und es gäbe noch andere Länder, so wie Ghana zum Beispiel, das gewöhnlich in die gleiche Schublade getan wird. Und auch aus diesen Ländern fliehen verstärkt Menschen. Oder wenn ich ein ganz kleines Land erwähnen darf, was in den letzten Jahren eine interessante politische Entwicklung genommen hat, Gambia, was ja vom Senegal sozusagen einmal rings umschlossen wird, da am Atlantik in Westafrika. Die haben den Herrn Jammeh, den langjährigen Diktator, vor 2 Jahren aus dem Amt gewählt, und als er nicht gehen wollte, hat ihn die westafrikanische Gemeinschaft gezwungen zu gehen, und dann kam ein fortschrittlicher neuer Präsident dran. Also eigentlich ein Land, wo man vermuten sollte, dass speziell die Jugend auch davon ausgeht, jetzt geht es aber bei uns los, jetzt geht auch wieder wirtschaftlich was ab und politisch klären sich die Verhältnisse. Dennoch haben wir für das ganz kleine Land unverhältnismäßig viele Flüchtlinge aus Gambia. Also es gibt enorme Bandbreite von Ländern mit ganz unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen, die dennoch große Kontingente unter den entweder reellen Flüchtlingen oder unter den Wirtschaftsmigranten stellen. Das muss man ja eigentlich sorgsam unterscheiden. Und das gibt uns natürlich einen Vorgeschmack darauf, wie vielfältig dann sozusagen die Fluchtursachen und gegebenenfalls auch deren Bekämpfung sein kann.
Ja, wenn wir mal bei dem Beispiel Gambia bleiben und Sie sagen, das ist politisch relativ stabil, demokratisch, wie auch Senegal, dann wäre doch die Frage, warum, welche Ursachen gibt es dort für die Fluchtbewegung, für die Wanderungsbewegung der Menschen?
Ja, also ich fange mal am Ende der Kette an. Es gibt, wie bei vielen gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Phänomenen, natürlich sowas wie eine Pfadabhängigkeit. Wenn sich einmal unter den Familien in einer bestimmten Region, in einem bestimmten Land, die Karawane in Bewegung gesetzt hat, um es mal lax auszudrücken, dann gibt es sozusagen eine Pfadabhängigkeit, dass dann jede Familie sagt, also wenigstens ein Sohn von uns sollte es auch mal in Europa versuchen. Und dieser Cluster-Effekt, diese Pfadabhängigkeit, die verstärkt sich natürlich umso mehr, wenn da drunter Ursachen sind, die denen allen gemein sind. Die sind aber nur zum Teil relativ einfach zu beschreiben. Also jetzt bleiben wir mal in Senegal und Gambia und den anderen Ländern da an der Küste. Da leidet natürlich die Fischerei seit vielen, vielen Jahren, Mauretanien, Dito, unter dem Leerfischen der Fischgründe durch die Fangflotten aus Europa, darunter eben auch aus großen EU-Ländern wie Spanien, aber auch aus China, das gleiche an der Ostküste. Und dagegen kommen die Fischer in den kleinen Booten nicht an. Und dann schickt natürlich jede Fischerfamilie ein oder zwei Söhne entweder auf den eigenen Booten, so das noch geht, so hat es nämlich in Westafrika mal angefangen, gern mit Stationen auf den Kapverden oder auf den Kanarischen Inseln versuchsweise nach Europa. Also das heißt, es sind selbst in Ländern, denen es auf dem Papier, und ich sehe ja die Zahlen für den Senegal oder für Ghana oder die Elfenbeinküste, denen es auf dem Papier gesamtwirtschaftlich ganz gut geht, schicken natürlich diese Länder große Kontingente, vor allem aus Sektoren, die wirtschaftlich leiden und wo dann insbesondere die junge Generation für sich keine Zukunft sieht.
Ja, wenn hier durch die europäische Industriefischerei die Gewässer leer gefischt sind, sodass die normalen Fischer gar nicht mehr genug Fisch fangen können, um wirtschaftlich zu überleben, dann ist das natürlich eine existenzielle Fluchtursache.
Ja, und da wird auch mit ungleichen Mitteln gekämpft oder gespielt, wie auch in der Landwirtschaft. Nicht? Die Europäische Union subventioniert die Fischerei und subventioniert vor allem auch die Landwirtschaft. Und dann kommen eben Fischer und Bauern, die selbstverständlich auch aus der Entwicklungshilfe keinerlei derartige Unterstützung erwarten können, die kommen dann dagegen nicht an. Ja. Also ich gehe mal von der Fischerei aufs Land zurück, bleib aber in Westafrika. Nehmen wir das andere Beispiel mit der Baumwolle. Baumwolle ernährt etwa 2 Millionen Bauern in Westafrika und deren Familien. Man glaubt das nicht. Auch die Europäische Union subventioniert, speziell in Spanien und Griechenland, immer noch ein paar Baumwollbauern, die wir haben, und natürlich vor allem die USA drüben mit dem großen Farm Act, der Milliardensubventionen an 30.000 Baumwollbauern im Süden der USA ausschüttet. Und da kann man dann auch gleich was über die Entwicklungshilfe sagen, also über das Gebiet, in dem ich selber lange gearbeitet habe. Wir machen dann natürlich ganz viele tolle Projekte, oder vielleicht nicht ganz viele, aber einige tolle Projekte, die dann auch den Baumwollbauern helfen sollen. Die kriegen dann Ausbildung und ihnen werden bessere Anbautechniken beigebracht und so weiter und so fort. Aber es ist noch niemand von uns auf die Idee gekommen, die Entwicklungshilfe vielleicht mal dafür zu nutzen, um sie einfach in gleicher Weise zu fördern und sprich im Klartext auch zu subventionieren, wie das den Baumwollbauern Norden zugute kommt. Und ähnliche Beispiele gäbe es natürlich auch bei anderen Produkten. Ich komme vielleicht gleich nochmal auf den Kakao in Ghana zu sprechen, was ein schönes Beispiel ist.
Ja, sind nicht die Subventionen über die Entwicklungshilfe dann nicht ohnehin vielleicht eine Sackgasse? Denn anstatt sie überall gleichmäßig zu erhöhen oder einzusetzen, wäre ja vielleicht auch ein Weg, sie zu kürzen und dafür aber Handelsnachteile Afrikas zu beseitigen. Denn wenn ich zum Beispiel auch an unsere Hühnchen denke, die den afrikanischen Markt überschwemmen und ähnliche Dinge, dann ist das ja wirklich eine Sache, die eher mit der europäischen Handelspolitik zusammenhängt.
Ja, also das haben Sie hervorragend zusammengefasst, Herr Kleinecke. Die gescheiteste Lösung wäre in der Tat, die Subventionen im Agrar- und Fischereibereich massiv zu kürzen. Aber wir erleben ja gerade bei der erneut laufenden Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, wie gering die Chancen dafür sind, das zu tun. Und um ein Haar hätte ich gesagt, dann fragen Sie mal Frau Klöckner, unsere Landwirtschaftsministerin, was sie denn von einem derartigen Vorschlag halten würde, gerade angesichts einer Situation, wie wir sie jetzt erleben, dass sich also die europäischen Bauern eben auch verstärkt auf den Klimawandel einstellen müssen. Aber eben das müssen und schon seit einigen Jahren die afrikanischen Bauern natürlich vor allen anderen. Und da hilft Ihnen keiner so direkt dabei. Das Beispiel, das Sie anführen mit den famosen Hühnerschenkeln, ist eines, über das man eine Menge lernen kann dabei, wie kompliziert die Sachen dann im Einzelfall sind und wie es dann aber unterm Strich trotzdem darauf hinausläuft, dass unsere Handelspolitik ihr Gutteil zu den Fluchtursachen beiträgt. Worum geht's? Einfach gesagt geht es darum, dass auch der Verbraucher in Hannover im Supermarkt kaum Hähnchenschenkel kauft. Also meine Familie oder ich, wir tun das auch nicht, sondern wir wollen Brust, ne? Also andere hauptsächlich knochenlose Teile. Das heißt, Hühnchenschenkel sind in unserer schon in sich subventionierten Viehzucht ein Abfallprodukt, das auf dem europäischen Markt in dem Maße, wie es abfällt, eigentlich keinen Preis hat. Das heißt, der Hühnchenschenkel und dessen Export, anders als viele Leute glauben, wird nicht subventioniert von der EU, sondern es ist einfach ein Beiprodukt, was abfällt und was deswegen zu einem Preis nahe Null, weil es nämlich sonst in Europa gar keinen Preis hätte, nach Afrika exportiert werden kann. Also wir subventionieren die Hähnchenschenkel nicht. Sie sind ein Beiprodukt einer im Ganzen subventionierten Tierzucht. Was passiert jetzt in Afrika? In Afrika gab es in den letzten 2 Jahrzehnten immer wieder, das wird auch gern vergessen, so kleinere sektorale Dynamiken, wo sich Bauern, aber auch Händler und Verarbeitergruppen durchaus Gedanken gemacht haben, wie sie selber wirtschaftliche Chancen nutzen können. Und dazu gehörte auch die periurbane Geflügelzucht in ganz vielen Städten, in Dakar, in Abidjan, in Accra, in Kamerun, in vielen Städten.
Was heißt periurban genau?
Ja, also die stadtnahe Geflügelzucht, weil die Konsumenten natürlich schon in erster Linie in den großen Städten zu suchen sind dafür. Das heißt, die in kleineren Fabriken und auf kleineren Farmen züchteten die Hühner, die dann auch zum Gutteil weiterverarbeitet wurden. So, und in diese sich abzeichnende Entwicklung der letzten Jahrzehnte prasselten dann eben verstärkt die gefrorenen Hühnchenschenkel aus Europa hinein. Übrigens auch nicht nur aus Europa, auch aus den USA gibt es diese Exporte und auch nicht nur in die armen Länder Afrikas. Auch Südafrika zum Beispiel hat massiv unter diesen Ausfuhren zu leiden. Nun ist die Frage, was passiert? Und damit kommen wir jetzt auf die Handelspolitik zurück. Einige Länder haben sich gewehrt und haben, weil sie dann gemerkt haben, dass das zwar vielleicht für wohlhabende Verbraucherinnen ganz angenehm ist, diese tiefgefrorenen Teile da zu bekommen, aber für die Wirtschaft im Ganzen nicht. Einige Länder haben sich gewehrt und haben die Einfuhr dieser Hühnchenteile verboten. Kamerun hat damit angefangen, auch die Elfenbeinküste hat das gemacht, auch der Senegal hat das gemacht, einige andere nicht, wie Ghana zum Beispiel, die haben das nicht verboten und man kann sich natürlich leicht vorstellen, auch welche lokalen Interessenkonstellationen dahinter stecken. So, und dann ist Folgendes passiert. Hinter diesen Zollmauern oder dem regelrechten Einfuhrverbot, also dem sogenannten Import-Ban, hat sich in aller Regel die lokale Hähnchenzucht und Verarbeitung wieder erholt. Aber eigentlich war das handelspolitisch illegal. Vor einigen Monaten hat uns mal in Berlin auf einer Tagung der Urheber dieses ganzen Maßnahmenpakets in Kamerun erzählt, wie es zustande gekommen ist. Die haben sich nämlich einfach eine gesundheitliche Regelung zunutze gemacht, die, als wir Anfang der 2000er Jahre, wir erinnern uns noch, da diverse Hühnerpest-Geschichten gehabt haben und haben diese Regelung genutzt, um die Hähncheneinfuhr zu verbieten. Eigentlich hätten sie nach dem laufenden Handelsrecht, was zwischen der EU und Afrika gilt, das gar nicht machen können. Also der Trick hat funktioniert, aber er funktioniert halt nicht in allen Bereichen. Insofern ist diese Hähnchenzuchtgeschichte, also ohne sie jetzt auf mehrere Mahlzeiten verteilen zu wollen, eine interessante Geschichte für die Politikspielräume, wie wir das nennen, den sogenannten Policy Space, die es in Afrika gibt, der aber durch die europäische und andere Handelspolitik immer enger wird.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass Hähnchenfleisch oder Hühnerfleisch in Afrika einen wesentlich höheren Anteil an der Ernährung der Bevölkerung hat als bei uns. Wenn man da in Afrika unterwegs ist, kriegt man fast überall erstmal Gerichte mit Hühnerfleisch vorgesetzt. Das ist eins der Hauptnahrungsmittel, nicht?
So ist es, ja.
Und deshalb ist das natürlich auch wirtschaftlich ein viel bedeutenderer Faktor als bei uns. Aber was eben das Problem offenbar ist, ist eine knebelnde Handelspolitik, sind Handelsabkommen, die die afrikanischen Länder absolut benachteiligen. Abgesehen davon, dass neben dieser Einfuhr von Produkten von uns, von unserer Seite aus, auf der anderen Seite Rohstoffe aus Afrika abgezogen werden, die den afrikanischen Ländern jetzt gar nicht mehr die Chance geben, sie selbst zu verarbeiten, sondern die werden dann dort abgezogen, werden hier hochwertig gemacht, hochwertig durch Verarbeitung und dann wieder exportiert. Und das wäre eigentlich die Sache der Herkunftsländer, diesen wirtschaftlichen Weg zu gehen, nicht?
Ja, das ist sowohl im Agrarbereich als auch im Bergbaubereich eben eine weitere Facette dieser Gesamtproblematik, die eben einfach zeigt, dass es Fluchtgründe gibt oder Migrationsgründe gibt, die wirklich tief sich durch unser miteinander verzahntes Wirtschaftssystem ziehen. Ich habe ja vorhin den Kakao schon angekündigt. Ich möchte da vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Ich bin im Februar eine Weile in Ghana gewesen und zwar nicht nur in der Hauptstadt, sondern wieder mal oben im Land auf einem Dorf der Kakaobauern und mit einer evangelischen Initiative zusammen, die das seit dem letzten Jahr in den verschiedensten Kakaodörfern Ghanas gemacht hat. Und wenn ich wieder auf die hannoversche Konsumentin zurückkomme, es gibt sicherlich ganz viele, die auch dort nachhaltige oder fair produzierte Schokolade kaufen. Aber das ist eben wohlschmeckend und gewissensberuhigend, trifft aber den Kern der Problematik eben auch nicht. Der Weltmarktpreis, und das hat jetzt mit der EU-Handelspolitik nun gar nichts zu tun, sondern ist ein Grundphänomen, der Weltmarktpreis für Kakao und damit letzten Endes auch für Schokolade, ist nach wie vor, und daran ändert eben auch fairer Handel und nachhaltiger Anbau nur zu einem kleinen Teil was, dieser Weltmarktpreis ist viel zu niedrig. Und insofern bleibt von der ganzen Wertschöpfung, das ist ja nun auch allgemein bekannt, bleibt von der ganzen Wertschöpfung viel zu wenig in diesen Ländern übrig, also vor allem eben in den beiden Hauptanbauländern des Weltkakaos, Elfenbeinküste und Ghana, die ja zusammen etwa 60-70% des Weltkakaos produzieren. Das Ergebnis ist, dass wir in den Kakaoanbaudörfern und in den auch in den Kooperativen, mit denen wir gesprochen haben, buchstäblich auf keine einzige Bauernfamilie gestoßen sind, auf keine einzige Bauernfamilie gestoßen sind, in denen die junge Generation, die Söhne oder gegebenenfalls auch die Töchter gesagt hätten, wir übernehmen den Betrieb der Eltern. Sondern Kakaoanbau ist einfach, ich kann es nun mittlerweile selbst beurteilen, ich habe die Kakaoschoten selbst geerntet, geknackt, fermentiert und so weiter. Es ist ein mühseliges Geschäft, es ist harte Arbeit. Der Kakaobaum ist extrem anfällig und dann soll man es nachhaltigerweise auch noch ohne Pestizide versuchen. Das ist ganz schwierig, deswegen habe ich natürlich auch etliche Glyphosatflaschen auf den Farmen in Ghana gefunden. Das war dann im Zweifel einfacher. Und für all diese Plackerei, ob nun nachhaltig oder nicht, gibt es kaum was zu verdienen. So, und nun wäre es natürlich eine tolle Sache, wenn in der Tat die Schokolade, also das, was Sie ansprachen, auch die weiterverarbeiteten Produkte in Afrika selber hergestellt würden. Man muss zur Entschuldigung der Europäischen Union sagen, dass es nicht auch wiederum entgegen dem, was viele Menschen zu wissen glauben, nicht die europäische Zollpolitik ist, die diese Weiterverarbeitung unmöglich macht im Lande selber. Um es klar zu sagen, die vier Anbauländer, die es überhaupt in nennenswertem Umfang in Afrika gibt, Elfenbeinküste, Ghana, Nigeria und Kamerun, zumindest die Elfenbeinküste, Ghana und Kamerun können sowohl den Rohkakao als auch jedes weiterverarbeitete Produkt bis hin zur fertigen Schokolade zollfrei nach Hannover exportieren. Das können sie, das ist auch schon so. Das Problem mit unserer Handelspolitik, und darauf verweisen eben viele Kritiker, fängt dann wieder an, dass sie, um das zu erhalten, und die Chancen sind dann natürlich auch nicht so groß, weil man braucht dann auch Zucker und Milch dazu und die Milchversorgung in Afrika ist ein großes Problem. Aber um diese Möglichkeit der Weiterverarbeitung zu erhalten, mussten diese Länder Handelsabkommen mit der EU abschließen, diese sogenannten Economic Partnership Agreements, und zwar Spezialabkommen für die einzelnen Länder, was nochmal ein eigenes Unding ist, um den zollfreien Zugang zur EU zu erhalten. So, was mussten sie dafür drangeben? Sie mussten dafür auf der eigenen Importseite ihrerseits weitere Industriezweige öffnen für Einfuhren aus Europa. Das heißt, da wird sozusagen mit der einen Hand eingerissen, was mit der anderen gerade noch aufgebaut oder zumindest garantiert wird. Und das ist diese leider ziemlich komplexe Problematik dieser Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, die in Afrika nun wirklich hochproblematische Effekte zeitigen.
Das sind ja fast noch koloniale Verhältnisse, die hier durch Wirtschaftsabkommen manifestiert werden, eingefroren werden, die so erhalten werden, wie sie früher mal waren, als man die Länder einfach ungehindert ausplündern konnte. Da ist vielleicht auch ein wichtiger Grund für die Fluchtbewegungen. Denn durch solche, wie Sie das jetzt auch dargestellt haben, beim Kakaoanbau von Kakao, wo dann die Weiterverarbeitung nicht mehr wirklich möglich ist, aus den dargestellten Gründen, da werden dann wirklich Existenzen vernichtet. Denn wenn zum Beispiel Kakaobauern das Land ihrer Eltern, ihrer Väter nicht mehr übernehmen wollen, dann kann das doch nur daran liegen, dass es einfach nicht mehr geht wirtschaftlich.
Genau, das ist der Punkt. Aber um auf den Einschub von Ihnen, den Sie Ihrer Frage vorhergeschickt hatten, einzugehen, die eigentliche Privatisierungswelle sowohl im Gewerbe als auch bei den öffentlichen Dienstleistungen, die haben wir ja in Afrika schon lange hinter uns. Die haben uns die Weltbank und der Währungsfonds schon in den 80er und 90er Jahren, also damals, als ich dann auch in der wirtschaftspolitischen Beratung war und das zähneknirschend miterleben musste, auch übrigens ohne Gegenwehr der damaligen Bundesregierung, das haben wir alles schon hinter uns. Und dadurch ist damals zum Beispiel in ganz vielen Ländern Afrikas die einheimische Textilindustrie kaputt gemacht worden, also regelrecht kaputt gemacht worden, privatisiert worden, und da sie dann unter Freihandelsbedingungen nicht konkurrenzfähig war, ist da eine Fabrik nach der anderen dicht gemacht worden. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass Burkina Faso, auch eins der Baumwollanbauländer in Westafrika, hatte im Zentrum des Landes in Kudugu eine einzige große Textilfabrik, der Stolz des Landes. Die wurde dann privatisiert und war alsbald dicht. Und so ist das ganz vielen Ländern gegangen. Und deswegen ist jetzt eigentlich eine der interessanten Tendenzen, dass sich etliche Länder bemühen, die Textilindustrie wieder aufzubauen und damit auch die Arbeitsplätze zu schaffen, sozusagen in Verlängerung der Verarbeitungskette Baumwolle, die schon ihre eigenen Probleme in der Anbaustufe auf der Farm hat, diese Kette wiederherzustellen, um natürlich, wenn man so will, dann auch Fluchtursachen zu bekämpfen. Aber das ist eben extrem schwierig, wie jetzt wiederum einige Länder in Ostafrika, Sie haben es vielleicht gehört, erleben. Ruanda und einige Kenia und einige andere Länder wollen, also die ostafrikanische Gemeinschaft im Ganzen will, die Altkleiderimporte regulieren, beziehungsweise stufenweise ganz einstellen, in der Erwartung, dass das dann der heimischen Textilindustrie wieder zugutekommt. Das hat ihnen schon mal erheblichen handelspolitischen Ärger mit den USA eingetragen. Es wäre nach den neuen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit der EU in dieser Form gar nicht möglich. In dieser Form gar nicht möglich, weil die dort noch vorhandenen Schutzklauseln eine derartig konsequente, zeitweilige Abschottung eines ganzen Sektors gar nicht möglich machen. So sind die gar nicht gefasst. Das zeigt einmal mehr, wie schwer eine aktive Strukturpolitik und damit auch eine aktive Arbeitsmarktpolitik in diesen Ländern ist. Also nur eine Fußnote dazu. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass das rigorose Verbot der Altkleidereinfuhren nach Afrika, also dessen, was wir in unsere Container werfen, auch was Schuhe angeht und was dann in Afrika landet, dass das umstandslos das Problem lösen und sozusagen Stante Pede wieder zur Wiedergeburt der Textil- und Schuhindustrie führen würde. Die Kette ist in Wahrheit ein bisschen schwieriger, und da kommen dann natürlich auch noch die chinesischen Billigimporte von Fertigtextilien dazwischen, die man dann auch noch einhegen muss. Aber generell ist das halt die Suchrichtung, in der wir auch aus entwicklungsökonomischer Sicht diesen Ländern zu helfen und sie zu beraten versuchen, um ihrerseits mit aktiver Strukturpolitik wieder Arbeitsplätze zu schaffen und die europäische Handelspolitik, die amerikanische Handelspolitik und unsere Handelsabkommen machen das, weiß Gott, nicht leichter.
Was sind eigentlich die Hintergründe und die Absichten, die zu solchen Handelsabkommen, zu solchen Knebelhandelsabkommen führen mit den afrikanischen Ländern und die eigentlich jede Entwicklungspolitik konterkarieren. Denn wie Sie schon sagten, was da mit der einen Hand aufgebaut wird, wird ja mit der anderen wieder eingerissen. Und eigentlich ist es doch nur eine Frage des Profites multinationaler Konzerne, die in Afrika ihre Produkte absetzen wollen und in deren Interessen es gar nicht ist, dass da eigene Wirtschaftszweige entstehen. Sehe ich das richtig?
Ja, das ist gewiss so. Es ist aber eine hochinteressante politökonomische Frage, wie viel durchdachte kapitalistische Strategie hinter diesem Vorgehen und auch hinter dem Agieren der Generaldirektion Handel in Brüssel eigentlich steckt. Ich kenne die Kollegen da in Brüssel nun ganz gut. Das sind halt alles überzeugte Freihändler. Die agieren jetzt gar nicht direkt auf Knopfdruck im Auftrag französischer Agrarkonzerne oder dergleichen, obwohl natürlich französische Agrarkonzerne unter denen sind, die von den entsprechenden Handelsregelungen zum Beispiel mit am meisten profitieren. Also es ist so eine Mischung aus Freihandelsideologie, die da sagt, naja, also wir befriedigen doch damit dann auch eine Nachfrage der armen afrikanischen Konsumenten, wenn sie von uns billige Lebensmittel bekommen. Und die Gegenbilanz der weggefallenen Arbeitsplätze aufzumachen, ist dann immer schon schwieriger. Und vor allem gibt es natürlich in Brüssel eine massive Strategie, dass man sich in geostrategischer Konkurrenz sowieso zu den USA, aber natürlich eben auch zu den neuen ökonomischen Supermächten, eben vor allem China, Indien, Brasilien und so weiter, auf dem afrikanischen Markt sieht und glaubt, hier sich Vorteile sichern zu müssen, indem dort die Einfuhrbarrieren dann niedergemacht werden. Ich habe immer kritisiert, auch in vielen Diskussionen in Berlin, dass das nach meiner und auch nach der Meinung vieler meiner Expertenkollegen eigentlich nicht im Interesse der deutschen Wirtschaft und der deutschen Industrie sein kann. Ich sitze ja auch im wissenschaftlichen Beirat des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft und die Firmen, die dort vertreten sind und die jetzt schon in Afrika tätig sind oder mit Afrika arbeiten, ja, was haben die anzubieten? Das, was wir aus der Bundesrepublik Deutschland eben anzubieten haben. Maschinenbau, Fahrzeuge, Anlagen, Energiesysteme, hochwertige Logistik und so weiter. Das heißt, im wohlverstandenen Interesse der deutschen Industrie ist das überhaupt gar nicht, wenn in Afrika keine eigene Industrie entsteht. Wir wären ja diejenigen, die sozusagen vor allen anderen die Anlagen, die Maschinen, die Ersatzteile und so weiter zu liefern hätten. Da, wo es mal ein bisschen funktioniert, zum Beispiel in der Weiterverarbeitung von Kakao, funktioniert ja, das sind vor allem deutsche und Schweizer Maschinenbauer, die da die Anlagen liefern. Das heißt also, im wohlverstandenen Interesse unserer Wirtschaft ist das überhaupt nicht, wenn in Afrika keine Industrien entstehen und sich auch die Landwirtschaft jetzt von der Geräteausstattung und so weiter gar nicht weiterentwickeln kann. Von daher habe ich mich immer gefragt, warum die deutsche Wirtschaft und auch die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft wie der BDI oder der DIHK in Berlin diese handelspolitische Strategie, die Brüssel gegenüber Afrika fährt, eigentlich überhaupt unterstützen. Also Strategie sieht eigentlich anders aus.
Ist das kapitalistische Anarchie? Ist das, heißt das, dass hier einfach ein großer Plan, eine Strategie fehlt? Zumal man ja sieht, dass die indirekte Wirkung dieser Handelspolitik jetzt auf Europa zurückfällt, nämlich mit den Flüchtlingsströmen, die hier große politische Probleme verursachen.
Ja, wir haben im letzten und schon beginnend im vorletzten Jahr eigentlich in dieser Hinsicht, also Stichwort Afrika-Politik, eigentlich eine interessante Wendung erlebt, weil wir im Rahmen dieses G20-Prozesses, also als wir die G20-Präsidentschaft hatten, es ja einen Afrika-Schwerpunkt gegeben hat. Und er hatte auch nach meiner Einschätzung eigentlich den richtigen Schwerpunkt. Der Schwerpunkt war nämlich der, dass man gesagt hat, also offensichtlich die klassische Entwicklungshilfe in den Sozialsektoren alleine kann Afrika nicht entwickeln. Also mal abgesehen davon, dass durch Entwicklungshilfe sowieso kein ganzes Land entwickelt wird, sondern bestenfalls hier und da geholfen und unterstützt wird. Also so funktioniert das nicht. Wir brauchen mehr privatwirtschaftliche Investitionen für die ganzen Arbeitsplätze und dazu natürlich auch funktionierende öffentliche Infrastruktur. Dafür brauchen wir aber, da die heimische Wirtschaft eben immer noch zu schwach ist in diesen Ländern, auch verstärkte Auslandsinvestitionen, auch seitens der zögerlichen deutschen Wirtschaft. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir eigentlich eine Investitionsförderung hin, die es belohnt, wenn auch deutsche Firmen verstärkt in Afrika Arbeitsplätze schaffen? Das hat nicht allen, auch gerade unter deutschen Nichtregierungsorganisationen, nicht allen gefallen, weil es natürlich auch immer Auswüchse gibt und nicht immer nachhaltig produziert wird. Aber in vieler Hinsicht wäre das der richtige Ansatz. Also es ist durchaus danach gesucht worden. Gerade Herr Müller, unser Bundesentwicklungsminister, ist da durchaus fantasievoll in der Hinsicht, obwohl die Federführung gar nicht so sehr in seinem Ressort, sondern im Finanzministerium und im Wirtschaftsministerium in Berlin läge. Da gibt es eine Suchrichtung, die nicht verkehrt ist. Aber diese Suchrichtung ist halt überhaupt nicht koordiniert mit der handelspolitischen Einstellung, über die wir jetzt die letzten Minuten geredet hatten, die dazu gar nicht passt. Denn auch ein Bündel deutscher Mittelständler, die, was weiß ich, aus Niedersachsen in Partnerländer in Afrika einfallen würden, um da Weiterverarbeitung von Agrarprodukten, Textilproduktion oder was weiß ich aufzubauen oder wieder aufzubauen, würden für die erste Zeit auch einen bestimmten Außenschutz benötigen, um nämlich die schlechten Umfeldbedingungen ausgleichen zu können, die es in diesen Ländern gibt. Also da beißt sich die Katze dann wieder in den Schwanz. Auf der einen Seite eine richtige Initiative seitens der G20, auch seitens der Bundesregierung, die noch nicht bis zum Ende geführt ist und die aber vor allem mit der Handelspolitik gar nicht in einen vernünftigen Zusammenhang gebracht wird. Also wenn Sie mich fragen, ob es da in Berlin irgendwo einen Mastermind gibt, der diese ganzen Dinge afrikapolitisch zusammendenkt, da kann ich Ihnen sagen, den gibt's nicht und den hat auch sonst noch keiner entdeckt.
Und jetzt eine kleine Pause mit dem Catfish Blues von Anna Popovic.
Well, I wish I was a catfish swimming in a whole deep blue sea.
Herr Professor Asche, wir haben ausführlich über Fluchtursachen gesprochen. Das große politische Anliegen Europas ist aber derzeit eine humane Reduzierung der Flüchtlingsströme. Und das geht nicht durch die Abschottung der Grenzen, sondern nur über die Bekämpfung der Fluchtursachen, der Ursachen der Wanderungsbewegungen aus wirtschaftlichen Gründen. Was müsste eigentlich getan werden, um die Fluchtursachen in Afrika wirksam zu bekämpfen?
Also es gibt in der Fachwelt niemanden, der behauptet, dass man die Fluchtursachen durch intelligente Politik, durch intelligente Entwicklungshilfe abstellen könnte. Was wir allenfalls erreichen können, ist, diese Fluchtursachen abzumildern durch intelligente Programme der Arbeitsplatzschaffung und der Friedensstiftung in Afrika. Da sind wir auf beiden Gebieten eindeutig noch nicht weit genug. Stattdessen konzentrieren wir uns dann auf Grenzsicherungsmaßnahmen wie das sogenannte Better Migration Management, was eigentlich darauf hinausläuft, dass man Grenzzäune und die Stoppschilder schon weiter innen in Afrika aufbaut und das dann auch gerne mit den Diktatoren und Regierungen zusammen, mit denen man eigentlich besser nicht zusammenarbeitet.
Ja, da wollte ich gerade drauf kommen. Da wird ja eher aufgerüstet und da wird Geld investiert in Rüstung statt in Wirtschaftsentwicklung.
Ja, Also wir werden diesen Migrationstrend sowieso nicht stoppen können durch eine noch so erfolgreiche Fluchtursachenbekämpfung. Wir werden ihn abmildern können. Und was wir natürlich tun können, und das hat eben auch auf deutscher Seite und auf weiterer europäischer Seite seit Jahrzehnten gefehlt, ist eben eine Initiative, geregelte Einwanderung sicherzustellen, statt der ungeregelten, das heißt den afrikanischen Ländern, von denen wir erwarten, dass sie etliche Asylbewerber, die abgelehnt sind, oder Wirtschaftsflüchtlinge zurückzunehmen, auf der anderen Seite ein Angebot zu machen, dass wir sagen, naja, also wir nehmen aber auch sowohl Fachkräfte von euch auf, als auch solche Leute, die noch keine Fachkräfte sind und die wir bereit sind auszubilden. Da haben wir nun aber wirklich in diesen Tagen mit dem Eckpunktepapier der Bundesregierung zum Einwanderungsgesetz aus dem Ministerium Seehofer den ersten Schritt seit langer Zeit bekommen. Und dieses Eckpunktepapier liest sich obendrein so, als habe die Bundesregierung jetzt mal gerade angefangen, darüber nachzudenken, über ein Einwanderungsgesetz, für das eigentlich im politischen Berlin drei Viertel der Parteien die ganzen Jahre über schon waren und das natürlich einen entsprechenden Gegenpart und einen Anreiz für afrikanische Regierungen geschaffen hätte. Und wenn Sie sich das Eckpunktepapier ansehen, da wird ja insbesondere darauf abgestellt, dass wir selber mit einem leergeräumten Arbeitsmarkt Bedarfe an Fachkräften sowohl in produzierenden Sektoren als auch eben zum Beispiel in der Pflege haben und entsprechend dann legalen Zuzug in die Bundesrepublik ermöglichen wollen. Das ist fein. Das geht natürlich aber auch mit der Gefahr des sogenannten Brain Drains einher. Das heißt, dass wir nun gerade sozusagen die Qualifiziertesten aus diesen Ländern noch abziehen. Deswegen müsste ein Einwanderungsgesetz unbedingt auch eine Komponente haben, dass wir bereit sind, mit klar definierten Kontingenten Menschen aus diesen Ländern aufzunehmen, die außer allgemeiner Schulbildung, die sie hoffentlich bekommen haben, fachlich noch nichts gelernt haben, aber bei uns was lernen können und von denen man dann erwarten darf, dass sie mit diesen Kenntnissen irgendwann auch in ihre Länder zurückgehen. Das gibt's nämlich durchaus, diese Tendenzen der Rückwanderung, wenn Leute mal was gelernt haben. Insofern ist auch auf dieser Hinsicht, Herr Kleinecke, das gesamte Paket, die gesamte Strategie nach wie vor noch nicht rund und man fragt sich immer wieder, wie auch in dieser Hinsicht oder hinsichtlich dieser Komponente, wie viel Bedenkzeit das politische Berlin eigentlich für derartige Prozesse braucht.
Naja, das Thema Einwanderung ist ja ein heikles Thema, gerade zur Zeit auch, weil man immer befürchtet, rechtsextreme populistische Parteien zu stärken damit, die da dann Panikmache verfallen und Wähler finden. Insofern ist das ein bisschen problematisch. Die Bekämpfung der Fluchtursachen ist dann ein viel populäreres Thema, aber wie Sie darstellen, ist die ja eigentlich gar nicht möglich. Ich möchte Ihnen doch noch mal die Frage stellen, abschließend, ist es vielleicht so, dass unser Wohlstand in Europa mit der Verelendung Afrikas zu tun hat?
Also wir haben sicherlich mit der Einfuhr billiger Rohstoffe, darauf sind wir ja nun noch gar nicht so gekommen, und mit der Einfuhr billiger Agrargüter und mit der Öffnung von afrikanischen Märkten für unsere Produkte haben wir im Ganzen einen guten Deal gemacht. Also wir sind sicherlich die Gewinner dieser Handelsbeziehungen der letzten Jahrzehnte gewesen und haben diesen Ländern mit der klassischen Entwicklungshilfe viel zu wenig davon zurückgegeben.
Die Frage ist doch aber, ist da überhaupt ein Umdenken möglich, wenn Profit das oberste Gesetz des wirtschaftlichen Handels ist? Meine Frage wäre einfach, welche Möglichkeit eines Umdenkens sehen Sie da?
Es gibt natürlich ein tiefsitzendes Systemproblem. Das ist von vielen Entwicklungsökonomen, auch gerade solchen aus dem Süden, wie von Samir Amin, dem berühmten ägyptischen Entwicklungsökonomen, der vor ein paar Tagen gestorben ist, ausführlich beschrieben. Meine Hoffnung, meine persönliche Hoffnung und die auch mein eigenes Schreiben und Handeln antreibt, ist, dass es unterhalb dieser Systemschwelle Möglichkeiten gibt, wo auch die europäische kapitalistische Privatwirtschaft ihre Arbeiterschaften und ihre Verbände aus wohlverstandenem Eigeninteresse mitziehen daran, Wirtschaften in Afrika in bestimmten Bereichen als Partner zu entwickeln, statt sie niederzuhalten. Das heißt, unterhalb der Systemschwelle kann es durchaus im wohlverstandenen Eigeninteresse sein, dass wir dort neue Kunden und Produzenten gewinnen, mit denen wir dann in einer viel interessanteren Wirtschaftsbeziehung sind, als das bisher der Fall war. Das habe ich oben mit dem Schwerpunkt der deutschen Industrie auf Anlagenbau und Maschinenbau und Fahrzeugbau beschrieben. Das heißt, hier sollte es eigentlich selbst bei normalem kapitalistischem Verstand einen Spielraum geben, wo man dann sich auch industriepolitisch, landwirtschaftspolitisch und handelspolitisch mit den afrikanischen Ländern auf was einigen kann, was denen auch nützt.
Hat denn ein einzelnes Land wie Deutschland überhaupt eine Chance, mit dem internationalen Kapitalismus zu zähmen, zu beeinflussen, oder braucht es dafür wiederum internationale politische Strukturen?
Sagen Sie es mir, Herr Kleinecke. Ich sage immer umgekehrt, auch in vielen Diskussionen in Berlin, wenn nicht Deutschland, also wir sind nun mal die bestimmende, auch die politisch bestimmende Macht in der EU, und gerade in dieser Frage jetzt eben des Agierens in der Handels- oder der Agrar- und Fischereipolitik gegenüber Afrika, ich habe es nun weiß Gott über die Jahrzehnte erlebt, haben wir diesen Einfluss, der sicherlich nicht endlos ist, aber diesen reellen Einfluss, den wir haben, den wir in Brüssel haben, den wir in Washington bei der Weltbank und beim Währungsfonds haben und hätten, wir haben den eigentlich nie richtig, wirklich durchgreifend genutzt. Das haben hochrangige, kluge Repräsentanten wie Horst Köhler, der ja selber mal Chef des Währungsfonds war, die haben das dann hinterher gemerkt, wie viel mehr wir eigentlich aus dem deutschen Einfluss hätten machen können, um hier zumindest bestimmte Sachen abzumildern, wenn auch nicht wirklich abzustellen, wie unsere Fluchtursachen.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Herr Professor Asche, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das war's für heute im Magazin International. Die Sendung wird wiederholt am Mittwoch, dem 29. August um 11 Uhr. Im Studio verabschiedet sich Axel Kleinecke. Macht's gut, tschüss.